Hallo, hier ist Holger Wehmhoff und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Ausgabe Lass uns über Klassik reden mit einer wundervollen jungen Musikerin. 20 Jahre ist sie jung, kommt aus den Niederlanden und spielt ein sehr besonderes, weil sehr rares Instrument, die Blockflöte. Gerade eben hat sie ihren ersten Opus Klassik bekommen für die Konzerteinspielung des Jahres. Lucy Horsch ist mein Gast und sie wird uns auch erzählen in den nächsten Minuten, wie schwierig es war, ein ja oft immer noch auch bei uns in Deutschland so belächeltes Instrument einfach und wirklich einfach spielerisch ins Scheinwerferlicht zu rücken. Darüber werden wir reden und über ein echtes Stunt-Action-Konzert, was sie für die scheidende Königin Beatrix der Niederlande gegeben hat. Ich freue mich auf unseren Podcast mit Lucy Horsch. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du da
Schön,
bist.
Schön, um hier zu sein.
Du, wir sind ja in Berlin und trinken trotzdem als Anstoßakzent ein holländisches Nationalgetränk.
Nationalgetränk, ja.
Du, das heißt Chocomel. Das haben wir hier vor uns stehen. Ich kenne das überhaupt nicht.
Ich kenne das schon. Ich trinke es nicht oft, aber ich glaube, meistens junge Kinder trinken es in
Ganz
Holland.
Junge Kinder.
Ja, aber ich mag es sehr gerne. Ja.
Okay, wollen wir mal zusammen probieren?
Okay.
Man muss das, glaube ich, erstmal schütteln, ne?
Ich mache das immer, ja.
Genau. Und dann muss man es in einer Dose drin, besonders umweltfreundlich. Moment. So, und dann trinken wir das aus der Dose?
Ja.
Ja?
Ja. Mm. Das schmeckt nach meiner Kindheit ein kleines bisschen, ja.
Das ist wie bei uns, als wenn du so Kakao kaufst, ne? In Flaschen. Das ist im Prinzip Kakao, sagen wir dazu.
Ja, man kann es auch aufwärmen und dann Schlagsahne darauf reinmachen und dann ist eigentlich heiße Schokolade. Also
das ist ja
das
ganz,
ist noch leckerer.
Ganz figurfreundlich.
Ja.
Genau. Ach, wunderbar. Es schmeckt aber eigentlich ganz gut. Vor allem ist es nicht so süß, wie ich dachte.
Ja. Hm. Schmeckt mehr nach Kakao als Zucker.
Heißt mit anderen, ja, das stimmt. Das heißt mit anderen Worten, wenn die Babys dann irgendwann nicht mehr gestillt werden von der Mutter, bekommen sie sofort Schokomel.
Genau, ja, das haben Sie recht verstanden, ja.
Lucy, bevor wir natürlich viel über Musik reden, lass uns doch ruhig mal über deine Kindheit reden in Holland. Du bist in eine komplette Musikerfamilie reingeboren worden.
Ja,
ne?
Sehr Klischee.
Wie hat sich das bei dir zu Hause bemerkbar gemacht?
Also meine beiden Eltern sind professionell von Beruf Cellisten und mein Bruder ist 4 Jahre älter und der spielt noch immer Violine. Also es war für mich eine ganz natürliche Sache, um auch ein Instrument zu lernen. Also wenn ich angefangen habe mit der Blockflöte, war es nur ein kleines bisschen ungewöhnlich, dass
Anders.
Ich ein Blasinstrument gespielt habe. Ja.
Wie, wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst, wie viel Zeit außer der Musik gab es? Wenn du zu Hause warst zum Beispiel,
also,
war immer Musik da?
Das
oder?
Ist eine gute Frage. Ja, immer Musik da. Also auf jede Minute war jemand im Haus am Studieren. Mhm. Also entweder meine Eltern oder ich oder mein Bruder. Also es gab immer Musik im Haus. Aber also ich habe viele andere Hobbys auch gehabt als Kind. Ich machte immer Pferdreiten. Mhm. Und Eislaufen, Zeichnen. Also ich habe viele andere Sachen auch gemacht.
Das sind
Kind.
Alles Sachen, die du ja heute auch noch machen könntest. Oder hast du da keine Zeit mehr für?
Nicht mehr regelmäßig. Mhm. Also nicht mehr jede Woche nach Pferdreitunterricht. Also das mache ich schon ein paar Jahre, habe ich nicht mehr gemacht. Aber im Ferien mache ich dann draußen. Mhm.
Hast du ein eigenes Pferd?
Nein. Das wäre zu viel Arbeit.
Auch zu viel Pflege natürlich dann und so weiter.
Genau, ja.
Verstehe ich gut. Trotzdem ist es spannend, dass du dich dann, wenn ich so höre, Cello und nochmal Cello und Violine, dass bei dir dann die Blockflöte kam.
Ja.
Erzähl warum und wie.
Ja, ich glaube, ich wollte etwas total anderes machen.
Aus Protest.
Aus Protest, ja. Ich war immer schon eigenweiß, oder wie sagen wir das, eigenweiß? Mhm. Ich glaube, vom Anfang an, also meine Eltern wussten nicht, dass ich auch wirklich damit weitergehen würde. Also wenn ich angefangen habe mit Blockflöten, haben meine Eltern gesagt, also gut, dass du das machen möchte. Also dann habe ich mit Unterricht angefangen. Das hat mich so gut gefallen, dass ich einfach weitergemacht habe. Und auch der Blockflöte war dann für mich viel mehr, als ich erst dachte. Also es gibt verschiedene Typen Instrumenten und es gibt sehr unterschiedliches Repertoire.
Natürlich.
Also es gab immer mehr Optionen und mehr Möglichkeiten.
Es ist ja tatsächlich so ein Instrument, es ist zumindest in Deutschland so. Wenn Kinder das Wort oder wir dann auch später als Erwachsene das Wort Blockflöte hören, denken wir alle so an, also ich kann mich auch erinnern, ich glaube jedes Kind hatte irgendwann mal so eine Plastikblockflöte zu Anfang zu Hause.
Ja.
Und das ist ein Instrument, was nach wie vor, obwohl es durchaus in den letzten Jahren immer mehr auch wirklich die genau richtige Bedeutung bekommt, aber nach wie vor immer belächelt wird. Man denkt sofort an Strickkreise, Häkelkreise, Ringelpiez oder solche Geschichten.
Ja, ja, ja. Also in Holland gibt es diese Tradition auch, dass Kinder es in der Schule erlernen, aber ich glaube, heutzutage gibt es das nicht mehr eigentlich. Mhm. Beinahe nicht mehr. Also mein
Keine
Vater hat, ist in Deutschland aufgewachsen und er hat Blockflöte tatsächlich in der Schule erlernt für ein paar Jahren. Ja, aber es stimmt, dass es vielleicht für die Blockflöte als Instrument nicht so gut ist, weil jeder es dann assoziiert mit nur Kinderlieder oder so. Und dann denkt jeder auch, dass das alles ist, was möglich ist mit dem Instrument.
Ja. Und wie viel wirklich mit dem Instrument möglich ist, das hört man in den letzten Jahren von vielen Kollegen und das hört man vor allem bei dir, was da wirklich bei diesem Instrument möglich ist und vor allem, wie viele Komponisten ja tatsächlich dafür komponiert haben.
Ja.
Wenn man in die Barock- oder frühere Barockzeit auch noch zurückgeht, dann sieht man einfach, da gab es ja noch gar nicht die Flöte in der heutigen Form. Das sind ja dann auch originale Flöten, die dann da eingesetzt wurden. Es waren eben dann Blockflöten tatsächlich.
Genau, ja, es ist wirklich speziell, wenn man Blockflöte spielt, spielt man nicht nur ein Instrument, sondern vielleicht 20 verschiedene Arten Instrumente. Mhm. Also es ist wirklich ein besonderes Instrument, glaube ich, weil man braucht für jeden anderen Musikstil, braucht man andere Typen Instrumente.
Mhm. Ja. Das finde ich eben das Spannende bei dir. Ich habe, und das war auch neu für mich, ich habe Blockflöte eigentlich immer, gerade so in den letzten Jahren, deswegen finde ich es auch gut, dass dieses Instrument wieder nach vorne kommt, mit alten Musikensembles, mit Barockensembles assoziiert und so weiter. Aber du spielst eben auch Konzerte mit traditionellen, modernen Orchestern. Ja. Du hast zum Beispiel mit Hongkong Philharmonic hast du zum Beispiel zusammengespielt.
Ja. Ja.
Was ist das dann für Repertoire? Was spielt ihr dann?
Wir spielen dann Vivaldi und Bach. Also wir spielen Barockmusik. Aber es gibt auch, wie sagt man das, moderne Musik.
Konzerte?
Ja, moderne Konzerte, genau. Also das spiele ich auch. Also ich habe gerade von einem finnischen Komponisten, Lothar Wennekyski, ein ganz schönes Stück gespielt für auch Orchester oder Streicher und Blockflöte und Schlagzeug.
Mhm. Ja. Das ist toll.
Ja.
Was ist der Unterschied, wenn du zum Beispiel mit einem großen, ich meine Hongkong Philharmonic ist ein großes Orchester und ihr habt Vivaldi zusammengespielt oder was habt ihr
gemacht? Ja, aber in kleiner Besetzung.
In kleiner Besetzung, okay.
Ja, ja.
Ist es schwierig für dich oder für das Orchester, sich da umzustellen? Weil die müssen ja doch einen anderen Klang dann entwickeln, ne?
Ja, es ist lustig, dass ihr oft fragen Menschen, also was ist einfacher mit einem modernen Orchester oder Barockorchester? Aber eigentlich gibt es bei beide immer Sachen, wo wir arbeiten müssen. Aber, also es sind halt andere Sachen. Also bei Barockspieler ist vielleicht die Phrasierung einfacher sozusagen oder das fühlt natürlicher, weil sie daran gewöhnt sind, die Stil von der Musik. Mhm. Aber mit modernen Orchester gibt es auch Sachen, die einfacher sind, glaube ich. Ja.
Jetzt bist du gerade mal 20 Jahre jung. Wenn man sich zum Beispiel deine, ich glaube, es war deine Debüt-CD, ne? Deine erste CD, die in Großbritannien auf Platz 1 der Charts eingestiegen ist.
Ah, das war der zweite.
Der zweite, mit der Academy of Asian Music.
Ja.
Okay.
Genau, ja.
Das ist wirklich unglaublich.
Ja, das finde ich auch unglaublich, ja.
Weil wir reden immerhin über ein Instrument, es ist nicht eben die Violine und es ist nicht das Klavier, ein Instrument, was vielleicht bis dahin gar nicht so populär war und dann kommst du und stürmst da die Charts auf 1. Wie kann das sein? Wie kannst du das erklären? Wie kannst du das selber
erklären? Also ich glaube, ich selbst hatte nie die Vorurteile, weil ich es nicht in der Schule erlernt habe als Instrument. Also ich habe wirklich dafür gewählt, um das Instrument zu erlernen. Das war meine eigene Passion. Also ich glaube, für mich, ich wollte es immer so gut Blockflöte spielen, wie meine Eltern Cello spielten und mein Bruder Violine spielte. Also ich war immer schon sehr kritisch.
Mhm. Und ehrgeizig.
Und sehr perfektionistisch.
Professionell einfach, genau.
Ja.
Aber trotzdem ist es, ich finde es auch für das Instrument so wichtig, dass du das eben so populär machst eben.
Ja, also ich hatte das nicht, wie sagt man das, voraus mich erdacht als Ziel. Also ich will die Leute überzeugen von der Blockflöte oder so. Aber es ist lustig, dass ich jedes Mal, dass ich ein Konzert spiele, kommen Leute nachher zu mir und die sagen, also ich wusste überhaupt nicht, dass das möglich war mit den Instrumenten. Ich kenne es nur von der Schule, von früher.
Genau.
Ja, also das ist dann auch, es ist auch schön, dass ich ein Instrument spiele, wo ich Leute überraschen kann sozusagen.
Ja, absolut. Vor allem gerade die zweite CD damit der Academy of Ancient Music, das ist natürlich schon eines der besten Ensembles weltweit für alte Musik.
Ne? Ja,
das ist richtig, richtig toll.
Ja,
ja.
Ja.
Und ihr habt ja auch Konzerte zusammen gemacht.
Ja, das war ganz, ja, ganz schön, ja. Eine ganze Tournee durch England und die Niederlande. Es,
ja,
ist immer schön, um es dasselbe Programm mehrere Mal, mhm, mehrere
Städte dann auch.
Genau, mehrere Städte, 7 Tage, 7 Städte, glaube, mhm, ich, ja.
Und wie gesagt, man darf nicht vergessen, du bist 20. Du hast mit 5 angefangen, Blockflöte zu spielen.
Ja.
Und es gab da so ein, wenn man so seine Biografie studiert, dann gibt es da so einen sehr lustigen Moment, da muss ich unbedingt nochmal nachfragen. Da warst du, glaube ich, 9.
Oh ja, ja, ja.
Da hast du, wenn man die Niederlande so ein bisschen kennt und Amsterdam, es gibt diese Prinsengracht.
Ja.
Diese berühmte.
Ja, ja, ja.
Und dort hast du auch gespielt. Kannst du uns mal erklären, was da passiert ist?
Ja, also das ist, ich glaube, ein jährliches Event, das Prinzengracht-Konzert. Und ich habe dann mit 9 dort aufgetreten.
Ist man dann auf einem Schiff oder ist man dann?
Ja, man steht auf einem, ja, Flunder, ist das dasselbe Wort?
Auf so einem Fluss, auf so einer Art Steg.
Genau,
Fluss.
Ja, ja, ja. Und es gibt dann auch Leute auf dem Wasser in Boote, die, ja, dann sich das anhören. Das
großer Event. Ne?
Und Leute, die aus dem Häuser, aus dem Fenster gucken. Mhm. Also es ist ein ganz großes Event und das war das erste Mal, dass ich wirklich so ein großes, auch für Fernseh-Event gemacht habe.
Also Fernsehen war dabei.
Genau, ja, ja, ja. Also es war sehr speziell, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass alle Leute mitgeklatscht haben auf dem, und das haben wir nicht vorher geübt und ich war dann sehr…
Vor allem, du musst sagen, was du gespielt hast.
Ich habe den Brahms ungarischen Tanz gespielt.
Da klatscht man halt mit, ne? Die Leute haben mitgeklatscht.
Ja, es war lustig.
Das ist ja unglaublich.
Das war ein ganz schönes Konzert.
Und dadurch, dass es eben im Fernsehen übertragen worden ist, gab es danach, glaube ich, so eine richtige, so eine kleine, große Explosion?
Also für mich hat es sich nicht so angefühlt, weil es war immer so, man macht ein Konzert und dann hören andere Leute dich da und dann würde ich wieder eingeladen. Ja, vielleicht war das, aber es war, ich glaube, noch was Besonderes ist, dass noch immer jetzt noch immer Leute mir darauf ansprechen und sagen, oh, ich habe den YouTube-Video gesehen von dem Grachtenkonzert.
Ja.
So, dort hat es wirklich angefangen, oder? Und das, ja.
Das ist das Schöne, du bist eben genau in dem Alter, wo man, was YouTube angeht, wo man wirklich von Anfang an auch in Bildern eben und in Filmen deine Karriere mitverfolgen kann. Und natürlich bist du erwachsener geworden, aber man erkennt dich absolut.
Ja, auch ich glaube auch, ich habe dieselbe, wie sagen wir das, körperliche Sprache sozusagen, wenn ich spiele, noch ein kleines bisschen. Also,
ja, und das Gesicht hat sich auch nicht groß verändert. Es ist halt eben jetzt erwachsener geworden, aber… Ich finde das super, dass das geht. Ich glaube auch für Jugendliche, für Kinder, die sich wirklich überlegen, ein Instrument anzufangen und die dann vielleicht auf deine YouTube-Kanäle stoßen.
Ja, das finde ich am schönsten, wenn Kinder sagen, dass sie Blockflöte angefangen haben, um Blockflöte zu spielen, weil sie ein Video von mir angeschaut haben oder so. Das ist wirklich.
Wie ist das bei deinen Konzerten? Sitzen auch?
Ja, es gibt immer, das ist das Lustige von Blockflöte, dass es immer Blockflöte-Fans auch gibt im Saal. Also auch viele Kinder mit den Eltern. Ja.
Jetzt habt ihr ja, wo du gerade das Prinzengracht-Konzert angesprochen hast, jetzt habt ihr ja in den Niederlanden, wo in Deutschland viele euch drum beneiden, noch ein Königshaus.
Ja, ne? Ja, stimmt, ja.
Bist du schon mal mit deinen Royals in Kontakt gekommen?
Mit deinen Royals? Also, ja, ich habe auf den Abschied von unserer früheren Königin Beatrix gespielt in einem ganz großen Stadion in Ahoy in Rotterdam.
Ja, unglaublich.
Es war dann am Fernsehen auch. Ja, ich hatte noch nie für so ein großes Publikum gespielt.
Wie alt warst du da?
Verrückt.
Wann war das?
Ich glaube, 12 oder 13 oder?
Unglaublich.
Vor dem Auftritt musste ich von einem Rutschbahn runterrutschen und das war eine 7 Meter hohe.
7 Meter hoch.
Ja, und ich hatte Höhenangst ein kleines bisschen. Also ich habe nur in den Pause vor dem Konzert habe ich das geübt, eine Rutschbahn, weil das war am stressvollsten für mich, ja.
Und dann direkt unten angekommen, anfangen zu spielen.
Ja,
das
genau, gerannt auf dem Podium, vor dem Spiel, also es war dann
um
10 Sekunden, es gab jemand, der hat dann gesagt, noch 10 Sekunden und mir dann
einen
Schubs gegeben und dann sollte ich rennen auf dem Podium und dann spielen. Also es war ganz gut, alles auf die Sekunde getimed, weil es ist immer mit Fernsehen, das ist auf der Sekunde. Und ich war am meisten nervös für den Rutsch runter, weil sie dachten, oh, sie ist ein Kind, sie mag Rutschen.
Nein. Das mochte Lucy nicht.
Das machte sie nicht. Ich habe den ganzen Pause habe ich das geübt.
Das Rutschen?
Ich bin 10 Mal runtergerutscht. Ja.
Super. Die Geschichte ist Hammer. Wirklich.
Ja.
Aber vor allem die Alberne, da sieht man mal, wie dämlich manchmal Fernsehleute auch ticken, ne?
Ja, ja,
das,
ja,
so,
das
so
stimmt.
Bescheuert,
ja,
wirklich,
es ist ein total anderes.
Unter dem Motto, ja, das ist ein Kind irgendwie und sie kann sich eben nicht einfach hinstellen und das machen, was sie kann. Mhm. Und einfach natürlich.
Ja,
sein,
es gibt immer noch etwas dazu. Aber ja, das macht man auch, ich glaube, es ist auch gut, weil jetzt bin ich wirklich flexibel. Also ich,
du könntest jetzt
ich könnte
überall
alles, hinrutschen. Alles machen sozusagen. Ich bin auf alles vorbereitet, wenn man solche
mal gucken,
Erfahrungen
was
hat.
Noch kommt. Ja. bevor wir über sowas reden, was vielleicht noch kommt, Lampenfieber. Wenn du sagst, irgendwie vor so einem Konzert, und es waren ja wirklich Tausende von Menschen da, ne? Wahrscheinlich auf diesem Verabschiedungskonzert für Beatrix und dann noch Fernsehen, und du sagst, am nervösesten warst du vor dem Rutschen.
Ja.
Heißt, wenn du auf der Bühne stehst und spielst, ist das für dich das Natürlichste der Welt und du bist gar nicht nervös?
Nicht immer. Also es hängt davon ab, von den Situationen. Also dort war ich schon nervös, auch auf der Bühne, weil ich konnte den Publikum nicht sehen, weil es solche helles Licht in meinen Augen. Das fand ich ein kleines bisschen ängstlich, weil ich konnte nicht sehen, wie weit der Saal ging. Also ich bin daran gewöhnt, dass ich immer das Publikum reinschauen kann. Ja, es hängt davon ab, von den Situationen. Meistens habe ich vorher ein kleines bisschen, bin ich ein kleines bisschen nervös, aber nicht ängstlich, das würde ich nicht sagen. Und dann, wenn man schon am Spielen ist, ist man so konzentriert, dass man eigentlich dass es keinen Platz mehr gibt für Planken, wie nennt man das, Plankenfieber?
Lampenfieber. Das ist gut. Lampenfieber ist immer gut vorher.
Weil
es eine gewisse Anspannung gibt und dann bist du einfach konzentrierter und hältst die Spannung auf der Bühne.
Ja, ja. Und ich merke, dass ich jetzt heutzutage nicht mehr darauf, ich brauche eigentlich nicht mehr daran zu denken, dass ich auftreten werde. Also mein Körper macht das automatisch sozusagen. Ja. Also vor einem Konzert kann ich immer gut schlafen, weil dann sozusagen habe ich extra Energie danach. Mhm. Also es geht alles so ein automatisches Prozess sozusagen. Ja.
Geht mir ganz genauso. Also wenn ich mal, und das passiert ja auch häufiger auf Bühnen, irgendwas moderiere, am besten kann ich sogar direkt, also wenn zum Beispiel abends um 19 Uhr das Konzert anfängt, dann lege ich mich nachmittags noch hin.
Ja.
Und schlafe irgendwie so zwei Stunden
essen,
oder so.
Essen, dann schlafen und dann.
Und dann bist du richtig fit. Mhm. Ja. Lucy, jetzt bekommst du zum ersten Mal neben diesen ganzen wundervollen Sachen, die in den ganzen Monaten und Jahren jetzt passieren, deinen ersten Opus-Klassik-Preis.
Ja.
Für die Konzerteinspielung des Jahres.
Ja, unglaublich.
Wo lebst du eigentlich mit deiner Familie?
Oh, in Amsterdam.
In Amsterdam. Berlin ist trotzdem natürlich für dich, auch dadurch, dass hier natürlich viel Musik ist, ist keine unbekannte Stadt für dich.
Nein, ich bin schon oft, ich mag Berlin so gerne, ja. Ich bin auch für Ferien schon hier gewesen und für Konzerte, ja. Mhm. Ist immer schön, um hier zu sein.
Wir machen jetzt unsere Podcast-Aufzeichnung genau an dem Tag, wo der Opus verliehen wird.
Ja, genau, heute Abend.
Genau, und du kannst los. Es gibt ja wirklich viele Preisträger und nur ein Bruchteil spielt er immer während der Gala auch.
Ja.
Du darfst heute mal einfach nur genießen, ne? Du bekommst diesen Opus.
Ist ein ganz, wie sagt man das, uniques Erfahrung, dass ich nicht mich auf Spielen nervös machen soll, ja. Mhm. Also sehr, sehr relaxed für mich, sehr entspannt.
Genau, nur der rote Teppich.
Ja, nur der rote Teppich. Ja. Und dort kann ich auch nicht nervös sein, weil ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also
ist dein erster roter Teppich?
Kann. Ja, erster roter Teppich.
Hast du lange überlegt, was für ein Dress heute Abend?
Gestern. Zu
Perfekt.
Hause.
Ja, sehr schön.
Viele Sachen anprobiert und gesagt, ich habe nichts. Und dann, weil man hat nie das Richtige.
Nichts.
Also ich habe sehr viele Konzertkleider, aber ich habe etwas dabei. Ich habe zwei Optionen.
Wir können ruhig drüber reden. Weil
ich brauche noch mich zu entscheiden zwischen den zwei.
Ah, sehr gut. Ja. Zwischen was entscheidest du?
Zwischen ein dunkelblaues Jumpsuit oder dunkelblaues Kleid.
Wo hast du mehr Lust drauf gerade?
Also mehr Lust auf den Jumpsuit natürlich, weil es ist komfortabler.
Ja, würde ich machen.
Ja, denkst du, dass es geht
das
hier
ist
meine
Hammer.
Gelegenheit?
Ja.
Okay, und, dann werde ich das machen. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr den Kleid.
Nee, wirklich, du hast absolut recht, vor allem, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn ich das mal so sagen darf. Diese Art von Veranstaltung, die begleite ich ja nun auch schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn so junge Mädchen und sogar noch jüngere Mädchen als du
sich kleiden wie alte Frauen.
Deswegen, also Jumpsuit ist optimal.
Okay, super. Das hat eine Freundin von mir aus Berlin hat mir das gestern auch empfohlen.
Ja.
Also ich werde das machen.
Genau, und dann zeigst du mal, wie man sich richtig anzieht auf so einer Gala. und altersgemäß, das finde ich perfekt. Erzähl uns doch mal ganz kurz, man hat so das Gefühl, jetzt bist du 20 und da ist die zweite CD und dann hast du auch noch den Opus gewonnen und es läuft schon auf Ton, aber du studierst tatsächlich auch noch, ne?
Ja, also ich habe gerade vor ein paar Tagen meinen Abschluss gemacht,
wow,
am Konservatorium für
okay.
Blockflöte. Mhm. Aber ich studiere noch Klavier, noch 2 Jahre länger.
Ja, sonst wäre es ja auch langweilig, ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, also das war ein großes,
cool.
Ich habe da sehr lange mich darauf vorbereitet, mhm, und es war ein ganz großes Projekt.
Und man bekommt auch sofort hin das Ergebnis?
Ja, also ich bin Cum Laude.
Natürlich.
Ja, Cum Laude.
Cool.
Wie sagt man das? Ja.
Ja, Cum Laude. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das ist ganz toll und verdient. Habt ihr
Danke.
Ein bisschen gefeiert zu Hause?
Kleines bisschen. Also wir werden noch weiter feiern hier in Berlin.
Was steht die nächsten Monate für dich an? Auch wenn viele Fans von dir jetzt zuhören. Was kannst du schon verraten?
Ja, es gibt ein schönes Projekt, aber das ist in den Niederlanden.
Ja, und?
Okay, mit Ensemble Ludwig, mhm, im November. Mhm. Ich werde mit Cecilia Bernardini zusammenarbeiten, mhm, und wir haben ein ganz schönes Programm uns erdacht, mhm, um den Thema von Vivaldi und den Ospedale della Pietà, das Mädchen
Waisenhaus,
mhm, wo er unterrichtet haben,
genau,
hat. Und so, wie sagt man das? Noch ein paar Recitals in den Niederlanden und noch ein Recital in London, in der Wigmore Hall,
mhm,
mein Debüt, also dort freue ich mich auch auf.
Sehr, sehr,
sehr
cool.
Ja.
Weil die Wigmore Hall ist auch so ein weiterer Ritterschlag, ne? Also so ein fast
ja,
ein Adelstitel,
genau,
für einen Musiker.
Und scheinbar ist es einer der schönsten Akustik, also ich freue
ja
mich schon darauf, um dort zu spielen. Ja,
ja, vor allem Wigmore Hall ist nicht zu groß und nicht zu klein.
Ja, ja,
ja,
genau, perfekt für,
ja,
ich spiele zusammen mit Laute dann. Also,
mhm,
ein,
sehr schön.
Ja.
Klasse. Lucy, wir haben in unserem Podcast immer noch so ein paar kleine Rubriken, neben unserem
Schokomel-Rubrik.
Genau, nehmen wir unsere Schokomel-Rubrik. Unserem Anschlussakzent haben wir ein ABC.
Okay.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe überlegt, ich habe mich für den Buchstaben K entschieden.
Okay.
Und jetzt hoffe ich nur, dass dieses Wort mit K auch im Niederländischen bekannt ist. K wie Kernspalt.
Kernspalt.
Mhm.
Ist es eine Spalt? Das weiß ich. Ja, das ist eine Spalt im Kern. Kernspalt?
Ich hab's mir gedacht. Es ist tatsächlich ein Wort von deinem Instrument.
Ah, the Kernsplit. Ja, was ist
so
das?
So ist es, genau. Wie heißt es auf Niederländisch? Sag nochmal.
The Kernsplit.
Ah, okay.
Aber was ist das? Ich kenne das Wort, aber Kernsplit. Ist das, wo denn Luft reingeht?
Genau.
Ja,
richtig.
Okay.
An dem Wort kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie eine Blockflöte auch funktioniert.
Ah, oh, das ist eine gute Idee. Okay. Also, was ich so schön finde an der Blockflöte, ist, dass es keine richtigen Embouchure gibt, mhm, sozusagen. Also bei Trompete braucht man die Lippen so eine, mhm, Spannung. Und natürlich bei anderen Instrumenten gibt es ein Reed.
Genau.
Und bei Blockflöte geht der Luft eigentlich direkt ins Instrument. Und das macht es ein sehr direktes Instrument und das macht es auch schwierig, weil es gibt, um einen stabilen Ton zu haben, ist ziemlich schwierig, weil man braucht einen guten Atemdruck zu haben. Also den Kern spalt, dort geht der Luft rein.
Sehr anschaulich, sogar für mich zu verstehen, obwohl ich noch nie…
Ja, es ist ein ziemlich simples Instrument.
Was angeblich immer so einfach aussieht, ist meistens am schwierigsten…
Ja,
zu
das
bedienen,
ist,
ne?
Ja, das stimmt.
Na gut, dass wir uns auf dieses K geeinigt haben. Sehr, sehr spannend. Lucy, und dann, ich bin gespannt, weil du bist erst 20, hast aber eben auch schon sehr, sehr viele Konzerte gespielt, hast viele öffentliche Auftritte, seit Jahren schon. Wir haben eine Rubrik klassisch daneben.
Okay.
Das bedeutet, ein peinlicher Moment auf der Bühne.
Oh, okay,
ja,
okay.
Also ein Moment
genug
auf der Bühne, an den du dich erinnern kannst, wo du sagst irgendwie, das war ein besonders… In dem Moment, peinlicher Moment, aber heute kann ich drüber lachen.
Also ja, ich habe eine gute Geschichte. Also meine Blockflöte besteht aus 3 Teilen, mhm, und den unteren Teil hat den unteren Loch für den letzten, mhm, Finger. Mhm. Und ich habe einmal, ich glaube in einem Wettbewerb sehr lange her gespielt und wie sagt man das, versehentlich, mhm, habe ich den unteren Teil gedreht, mhm, und dann konnte ich den tiefsten
Loch?
Ton nicht schließen. Also ich war den ganzen Stück, es war ein Solostück, Bach Partita für Traverso, ich habe den ganzen Stück nur mich daran gedacht, was der nächste Ton sein wird, wo ich das Loch brauche. Mhm. It was a nightmare.
Und das war im Wettbewerb
Ja, das war im Wettbewerb, okay. Ja. Ich bin dann doch noch nach der nächsten Runde gegangen, also es hat nichts, aber für mich war es wirklich eine schreckliche.
Ich kann mir das vorstellen.
Also jetzt kontrolliere ich immer dreimal, bevor ich spiele, ob das untere Loch, ja. Man lernt davon immer.
Na, solche Sachen von sowas passieren. Lernt man auf jeden Fall.
Ja.
Auf der Bühne bei Konzerten ist bisher alles glatt gegangen?
Alles? Nein, natürlich nicht.
Nicht?
Nein.
Nein.
Nee. Also es gibt immer, wenn man ein Stück zuerst aufführt, ist es immer, ja, so ein kleines bisschen, ist man gespannt, ob es alles richtig laufen wird. Ja.
Also dann nochmal, herzlichen Glückwunsch zum Opus.
Vielen Dank.
Das ist für dich ein toller Preis und vor allem, du bekommst ihn ja noch nicht mal als Nachwuchskünstlerin, du bekommst ihn ja schon richtig für die Konzerteinspielung, für das Instrument einfach, und das ist für das Instrument, glaube ich, auch einfach wichtig.
Eine große Anerkennung, ja.
Ja, es ist wirklich für dich und für dein Instrument und auch nochmal auf dem Weg, glaube ich, als Botschafterin für die Blockflöte ist das Beste, was wirklich passieren kann.
Ja, ich bin ganz froh.
Vielen lieben Dank, Lucy Horsch.
Dankeschön.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht und ganz ehrlich, die Nummer mit der Rutsche vor Beatrix ist für dich das Allerbeste, was ich gehört habe. Und wir stoßen einmal mit Schokomelle.
Prost.
Genau. Nach dem Podcast ist vor der nächsten Ausgabe, und das wird natürlich eine besondere, weil es die Dezember-Ausgabe ist. Mein Gast wird Max Raabe sein, großartiger Sänger, Entertainer, auch Schauspieler. Und dreimal dürfen Sie raten, unser Thema wird Weihnachten sein. Bis dahin, alles Liebe und machen Sie es gut. Ihr Holger Wemhoff.